At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
This summer's must-read mystery is Meredith Adamo's Not Like Other Girls. A girl's search for her missing classmate digs up dangerous secrets in this unputdownable feminist thriller, perfect for fans of Veronica Mars and A Good Girl's Guide to Murder.
Ende mit Schrecken wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Was ich jetzt berichten werde, hat sich im Spätsommer 2003 zugetragen. Ich war mit meinem Wagen auf einer Landstraße außerhalb der Stadt unterwegs. Es war etwa 2 Uhr morgens, als ich im Dunkeln plötzlich eine Kreatur sah, die am rechten Straßenrand stand. Sie war in etwa so groß oder größer als ein normal gewachsener Mensch, hatte ein weiß-grauen Ton und die oft beschriebenen, typisch roten Augen. Die Kreatur stand auf ihren Hinterbeinen und ging in die Hocke, als die Scheinwerfer meines Autos auf sie trafen. Ich bremste ab, weil ich zuerst dachte, es sei ein Mensch. Ich wollte einen klaren Blick erhaschen, um zu sehen, was es war. Als ich mich der Kreatur langsam näherte, um sie besser erkennen zu können, schreckte sie auf und preschte Richtung Wald. Dabei konnte ich dann auch erkennen, dass es große, schwarze Flügel hatte, die bei der Flucht leicht vom Körper abstanden. Das war auch der Moment, als ich langsam Panik bekam, meine Fahrt beschleunigte und nur noch schnell nach Hause wollte. Aus Angst vor Spott behielt ich die Sichtung bis heute für mich. Ein oder 2 Monate später verbreitete sich unter mehreren Kindern aus der Gegend die Geschichte über eine geflügelte Kreatur in den Wäldern außerhalb der Stadt. Man sah sie nur nachts, sie war groß, wirkte blass und hatte rotglühende Augen. In dem Gebiet, in dem die Sichtungen stattfanden, gab es in den Wochen darauf eine Reihe seltsamer Vorkommnisse, darunter Unfälle, Überschwemmungen, Waldbrände und spurlos verschwundene Haustiere. Die nächtliche Begegnung beschert mir bis heute Albträume.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Ende mit Schrecken. Wie immer eurem Lieblingspodcast für urbane Legenden und Creepypastas. Ich bin auch der André und bei mir wieder natürlich die liebe Franzi.
Hallo.
Hallo Franzi.
Hallo André.
Wie geht es dir?
Ganz gut. Kann ich klagen.
Nein, wir sind kein Smalltalk-Podcast. Wir sind euer liebster Grusel-Podcast, hoffen wir zumindest. Und wir haben heute ein Thema dabei, wie kann man das beschreiben? Ich verfolge es auch schon länger. Ich finde es sehr spannend. Es geht um ein Wesen, ein Monster, das ja eine urbane Legende ist, das sehr bekannt ist in gewissen Teilen, vor allem in den USA, die heutige Legende. Und die, ja, so eine Mischung aus urbane Legende, aber auch schon in die Richtung Kryptozoologie geht. Denn wir sprechen heute um den geflügelten Mothman. Ja, der Mottenmann auf gut Deutsch. Und ja, es ist eine Legende, die ihren Ursprung lokal hat, wie wir heute erfahren werden. Mhm. Und ja, es gab, wenn wir auch alles heute hören, es gab schon Filme dazu. Es gibt unendlich viel Trivia im Netz. Es gibt Erfahrungsberichte. Es gibt wirklich sehr, sehr viel. Also die ist auch, denke ich mal, den meisten von euch zumindest vom Namen vielleicht ein Begriff. Und ja, also es wird heute sehr, sehr kryptozoologisch.
Genau, und die meisten von euch, die von dem Mothman gehört haben, kennen ihn ganz, ganz, ganz bestimmt als Unglücksbringer oder als Vorbote von schlimmen Dingen, sage ich mal, die geschehen werden. Aber wie das dazu gekommen ist, darauf werden wir gleich ein bisschen mehr eingehen natürlich.
Genau, und was es genau damit auf sich hat und wo der Mothman denn herkommt und wie überhaupt sich das Ganze entwickelt hat, damit startet jetzt mal Franzi.
Mothman ist mittlerweile sozusagen der Eigenname für diese Kreatur geworden, um die es heute geht. Aber anfangs wo es noch recht, wo dieses Thema noch sehr frisch war, sage ich mal, wurde er auch oftmals als Birdman, also Vogelmann, Bird-like Creature, also vogelähnliche Kreatur, oder auch als Birdmonster bezeichnet, also als Vogelmonster. Mhm. Aber irgendwann hat sich Mothman halt als Eigenname durchgesetzt, was halt auch, auf wo wir nachher nochmal genauer drauf eingehen, mit dem Aussehen von ihm zu tun hat. Mhm. Aber als Vorbild für den Namen wird oft auf die Killer-Moth verwiesen, was ein Bösewicht aus dem Batman-Universum sein soll. Ich kenne mich leider mit den Comics nicht aus, aber es wird oft gesagt, wenn halt gesagt wird, wo kommt denn der Name jetzt genau her, wird gesagt, ja, da woran wurde sich wohl orientiert. Und die allererste Sichtung des Mothman, wie wir ihn jetzt natürlich auch nennen werden, fand in der Nacht vom 15.11.1966 in der kleinen Stadt Point Pleasant, die liegt in West Virginia in den USA, statt. Und zwar auf dem Gelände der stillgelegten West Virginia Ordnance Works Fabrik. Das ist eine Munitionsfabrik aus dem Zweiten Weltkrieg und wird von den Einheimischen einfach immer nur als TNT Area bezeichnet. Das ist ein sehr abgelegenes Areal und war zu dieser Zeit, also generell so Mitte der 1960er Jahre, ein sehr beliebter Treffpunkt für junge Leute, vor allen Dingen aus der Hot Rod Szene. Für die das nicht wissen, wie ich zum Beispiel, ich wusste es auch nicht. Das ist ein, also Hot Rod ist ein modifiziertes amerikanisches Automodell, was so aus den 1920er bis 1940er Jahren gebaut wurde. Ja, und in dieser Nacht vom 15.11. waren die beiden Ehepaare Roger und Linda Scarberry und Steve und Mary Millett aus Point Pleasant mit dem Auto unterwegs und sind so gegen 23.30 Uhr durch das TNT-Gelände gefahren. Laut Linda Scarberry sahen sie dann auf einem der Kraftwerksgebäude eine etwa 2 Meter große, sehr kräftige, menschenähnliche Gestalt mit riesigen, engelsartigen Flügeln und sehr markanten, rot leuchtenden Augen. Es hat wohl, wo sie es gesehen haben, auf einen seiner Flügel gesessen oder gehockt und versucht, sich aus einem Draht zu befreien, weil es sich wohl da oben auf dem Gebäude ein bisschen verheddert hat, in Stachel treten. Und im nächsten Moment, wo sie es gesehen hatten, muss die Gestalt sich aber auch schon befreit haben und ist wohl flügelschlagend in den Himmel aufgestiegen. Die Paare, beide, waren natürlich völlig geschockt und sind fluchtartig von dem Gelände geflohen, also weggefahren, und wurden wohl einige Zeit noch von dem Wesen verfolgt, bevor es dann einfach verschwunden ist. Sie meldeten den Vorfall auch direkt beim örtlichen Sheriff, welcher dann noch in derselben Nacht zu dem Gelände gefahren ist und das alles auf- und abgesucht hat, aber er selbst konnte nichts finden. Mhm. Und die Ehepaare wurden dann, weil diese Geschichte natürlich auch ein bisschen wild klingt, wurden dann getrennt voneinander wirklich einzeln verhört, und man muss aber dazu sagen, dass alle wirklich ganz genau dasselbe angegeben haben, was passiert ist. Also alle haben genau gesagt, was sie da gesehen haben, und es hat alles gestimmt. Am Tag darauf, also am 16.11.1966, erschien dann ein Artikel in der örtlichen Zeitung Point Pleasant Register, wo ein Artikel mit einem sehr reißerischen Titel namens Couples See Man-Sized Bird. Also ein Paar oder Paare sehen einen mannsgroßen Vogel. Andere Zeitungen haben davon natürlich Wind bekommen und haben dieses Thema dann selbstverständlich sehr, sehr, sehr schnell aufgegriffen und damals sehr, sehr viele Artikel darüber geschrieben. Und wie ihr das ja schon aus unseren anderen Folgen kennt, ist es das passiert, was man sich denken kann. Es folgte eine Welle von Menschen, die diese Kreatur auch gesehen haben sollen. Und selbst Linda Scarberry, also eine der ersten Augenzeuginnen der Nacht, soll das Wesen ebenfalls noch mehrfach gesehen haben, unter anderem zum Beispiel auf dem Apartment ihres Hauses soll es gesessen haben. In Point Pleasant bildeten sich daraufhin dann in den nächsten Tagen und Wochen gezielte Gruppen, die mit Waffen und Spürhunden nach diesem Mothman gesucht haben.
Also eine wahre Hysterie ausgebrochen.
Genau.
Ja, spannend. Dann geht's von da weiter zum 15.12.1967, also 13 Monate nach der ersten Sichtung, die Franz hier gerade erläutert hat. Und da passierte ein riesengroßes Unglück, das, ja, Point Pleasant, kann man sagen, bis heute erschüttert hat. Da stürzte nämlich die Silver Bridge in Point Pleasant ein, eine sehr große Seebrücke, die zwei Stadtteile verbindet. Sind Orte, ne? Also Point Pleasant und Canoga. Und bis zu diesem Zeitpunkt gab es über 100 Sichtungen des Mothmans insgesamt schon in dieser Gegend. Und diese Brücke war 681 Meter lang, ist eine Kettenbrücke, die dort eben zum Einsturz kam. Um 17 Uhr zum Ortszeitpunkt. Und 31 Fahrzeuge stürzten damals in den Ohio River. Und dabei kamen tragischerweise 46 Menschen ums Leben und 9 wurden schwer verletzt. Und darauf folgte eine insgesamt 4-jährige Ermittlung um dieses Unglück. die ergab, dass Mikrorisse, Rost und Materialermüdung die Ursache für diesen Einsturz waren. Also es waren Bauschäden dann im Endeffekt, beziehungsweise Verschleiß über diese Zeit natürlich der Nutzung. So eine Brücke nutzt sich natürlich über die Zeit ab. Und die Hysterie, die angesprochene Hysterie um den Mothman erreichte an diesem Tag dann auch ihren absoluten Höhepunkt, denn der Mothman, die Kreatur selbst, wurde angeblich am Tag des Unglücks dort auch gesichtet bei dieser Brücke. Denn es gibt da ein legendäres Foto, das kennen vielleicht auch einige von euch. Wir werden es wie immer in den Shownotes auch verlinken und sicherlich auch von unseren Social-Media-Kanälen posten mal, wo dieses Wesen auf der Brücke sitzen, stehen soll. Das ist ganz, ganz berühmt. Das ist eins der, denke ich mal, das berühmteste Foto, was so mit ihm zusammen im Umlauf ist. Und ja, seitdem wurde gesagt, oder mit diesem Ereignis wurde gesagt, dass der Mothman diesen Unfall, dieses Unglück, mehr oder weniger angekündigt haben soll. Und er damit so als Unheilsbringer, als Unglücksbote gilt. Und der, worauf das fußt, ist, das lag an einer Sage der Irokesen, die hatten wir auch letztes Mal schon mal in Berg als Schild, und übrigens ein Indianerstamm, sowohl der Tuscarora und der Wyandot-Indianer, die ein ähnlich aussehendes Wesen beinhaltet oder beschreibt, welches als Vorbote für Unglücke gilt. Und daraus hat sich dann lokal dort eben diese Ableitung ergeben, dass der Mothman jetzt ein Unglücksbote eben gilt. Und wenn man ihn sieht, wird etwas Schlimmes passieren. Und es gab immer Berichte dann auch in der Presse, wo sich Menschen dann eben gemeldet haben, die den Mothman bereits auch zu frühen Unglücken dann eben gesehen haben wollen, um damit wieder eben diese Legende, diese Sage, diesen Glauben zu untermauern. Ein Einwohner von Point Pleasant erschoss damals angeblich eines Tages den vermeintlichen Mothman, hat er behauptet. Und es stellt sich aber dann heraus, dass es sich dabei um einen Virginia-Uhu handelte. Und der sehr, sehr groß ist, eine sehr große Uhu-Rasse.
Und eine sehr seltene wohl.
Und dann erschießt er den einfach, ja dann, Postmahlzeit. Und es wurde darauf vermutet, dass viele der Sichtungen, die eingegangen sind, die bei der Presse gemeldet wurden, die von denen berichtet wurde auch, dass die darauf zurückzuführen sind, dass Menschen eben vielleicht so einen Riesen-Uhu gesehen haben könnten. Und die Sichtungen insgesamt ließen dann auch nach und ebbten ein wenig ab.
Auch wenn die Sichtungen mit der Zeit dann abgeebbt sind, gibt es natürlich immer noch Leute, die sehr, sehr stark an den Mothman glauben. Und was man schon mal sagen kann, kleiner Spoiler, dass es bis heute noch Sichtungen von den Mothman gibt, bei jedem größeren Ereignis häufiger. Aber es gibt verschiedene Theorien, wo denn der Mothman überhaupt herkommen soll, also wie diese Kreatur entstanden sein soll. Und zum einen wurde vermutet, dass es sich einfach um ein großes mutiertes Tier handelt. Es hat mich so ein bisschen an Godzilla erinnert, muss ich zugeben. Wir haben ja gerade schon von dieser TNT-Area berichtet, wo im Zweiten Weltkrieg Munition hergestellt wurde. Und dadurch entsteht ja sehr, sehr, sehr viel Giftmüll. Es wurde vermutet, dass durch diese Giftmüllproduktion dann halt ein Tier mutiert, genau, oder ein Uhu mutiert sein soll. Und deswegen gab es dann plötzlich so ein großes Wesen. Zum Zweiten wird vermutet, dass es sich um einen Fluch handeln könnte, der über Point Pleasant verhängt worden sei. Und dieser führt auf die Ermordung von Häuptling Cornstalk zurück, welcher diesen Fluch über die Stadt verhängt haben soll, wodurch dann der Mothman entstanden ist. Denn Cornstalk war ein Anführer der Shawnee zur Zeit der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung. Und er wurde am 10.11.1777 in Point Pleasant ermordet und soll im Zuge daraufhin dann halt
den Ort verflucht haben.
Genau. Mhm. Und zum Dritten gibt es einfach jetzt ganz grob zusammengefasst sehr, sehr viele verschiedene Verschwörungstheorien, und die zum Beispiel sagen, der Mothman sei ein Alien, ein Geist oder auch ein Dämon. Es werden aber auch sehr, sehr oft Zusammenhänge zwischen den Mothman und verschiedenen UFO-Sichtungen geknüpft, die unter anderem mit Besuchen von den Men in Black zusammenhängen. Und die Men in Black in diesem Fall sind nicht die Men in Black, die man aus den Filmen kennt, sondern dabei handelt es sich um eine andere Verschwörungstheorie, die sehr viel mit UFO-Sichtungen zusammenhängt. Darüber können wir euch gerne mal eine andere Folge aufnehmen, wenn ihr da Interesse habt, aber das jetzt auszuholen wäre ein bisschen zu groß.
Das waren jetzt so insgesamt die Geschichte so um, wie ist das entstanden? Wo kommt es her? Auf welchen Theorien fundiert ist, wer hat es erfunden, nicht die Schweizer, sondern die Point Pleasanter. Und ja, daher kommt also die ganze aufbauschende Mythos um den Mothman. Jetzt gehen wir nochmal drauf ein, natürlich auch, wie er nochmal aussieht so generell. Wir haben schon ein bisschen was umschrieben, also unter Uhu und große Motte kann man sich natürlich was vorstellen. Und wenn ihr, wie gesagt, auch mal Bilder Google-Bildersuche anschmeißt, findet ihr natürlich auch diverse angebliche Fotos und Zeichnungen. Gibt's, hast du nicht gesehen? Und wir werden natürlich nochmal kurz darauf eingehen, wie er denn generell beschrieben wird. Und das Aussehen variiert, kennen wir ja auch von anderen Legenden, die wir alle schon hatten. Das Aussehen dieser Figur, dieses Monsters, variiert nach je nach Erzählung. Und meistens wird er beschrieben als zweibeinige, geflügelte, humanoide Kreatur. Also humanoid, ne? Sie hat zwar menschliche Züge, ist aber eben kein Mensch, beziehungsweise als Halbmensch, Halbmonster oder auch als eben Motte oder eben, wie wir eben gesagt haben, im Falle Uhu, wird sie beschrieben. Und im Durchschnitt soll sie ca. 1,80 Meter bis 2 Meter groß sein, mit einer Flügelspannweite von 3 bis 4,5 Metern. Ich frage mich mal, wer sowas misst. Stehen Leute mit dem Zollstock da und vermessen den Mothman?
Bestimmt.
Und seine Haut wird als grau oder auch braun beschrieben, meistens aber grau. Und das ist ein ganz besonderes Merkmal. Das sieht man auch auf jedem der Bilder, die es dazu gibt, beziehungsweise auch der Zeichnungen. Die Kreatur hat riesige, rotleuchtende und reflektierende Augen. Und das Besondere ist, die Augen sitzen eben nicht so auf Kopfhöhe, kann man sagen, sondern die sollen ein bisschen tiefer sitzen, so fast auf Brusthöhe, wenn man sich so eine Figur vorstellt, eben so. Und das macht es eben auch so besonders, auch in seiner Vorerscheinungsart. Und in einigen der Erzählungen hat er auch gar keinen richtigen Kopf und keine Arme. Und dann erinnert es eben noch mehr an so einen Eulenkörper, wie an so einen Kegel, sag ich mal. Und manchmal wird beschrieben, dass er ja statt Füße große scharfe Krallen hat, eben auch sehr eulenmäßig. Und manche Erzählungen sagen, dass er sich materialisieren und auch direkt wieder verschwinden kann. Also er kann sich
beamen.
Sie hat es auch schon gesagt, beamen, hat sie im Vorgespräch. Ja. Er kann sich quasi einfach erst puff ist er da und puff ist er wieder weg. Man sieht gar nicht, wie er auftaucht und sieht gar nicht, wie er verschwindet. Das werden wir auch gleich noch in einer der Sichtungen, die wir gleich beschreiben, passt das auch darauf, weil die Leute sehen ihn kurz und dann ist er auch schon wieder weg, ehe sie ihn überhaupt richtig wahrnehmen konnten. Und es wird angeblich auch, es wird gesagt, dass er angeblich auch fliegen kann mit seinen Flügeln natürlich. Und zwar bis zu 160 Kilometer pro Stunde schnell. Auch hier wieder, ich weiß nicht, wer es gemessen haben soll.
Vielleicht ist er mal durch eine
Radarkontrolle.
Ja, durch eine Radarkontrolle geflogen.
Die Mothman-Radarkontrolle. Das Foto würde ich gern sehen, wenn du die Auswertung machst. Auto, Auto, Auto,
Mothman, Auto, Auto, Auto. Ja, das ist wild.
Ja, also das ist so der Konsens, so wird er in den meisten Fällen beschrieben. Es gibt Abwandlungen, aber so kann man ihn sich grob vorstellen. Das ist auch die Art, wie er dargestellt wird, wie gesagt, in Zeichnungen und so weiter.
Wie wir vorhin schon meinten, gibt's ja beziehungsweise bis heute super, super viele Sichtungen und wir haben uns mal 4 Stück rausgesucht. Mhm. Und die erste Sichtung, von der wir berichten, die kommt Tatsache aus Deutschland. Mhm. Da geht es nämlich um den The Freiburg Shrieker oder auch den Schreihals von Freiburg. Und diese Geschichte ereignete sich am 10. September 1978, als sich mehrere Minenarbeiter auf den Weg zu ihrer Arbeit am frühen Morgen machten. Und kurz bevor sie die Mine betreten konnten, sahen alle Arbeiter mit Schrecken eine Kreatur im Eingang stehen. Auch hier, was André gerade erzählt hat, diese Kreatur hat riesige leuchtende Augen, die halt auch in dem Fall auf dieser Sichtung auf Brusthöhe saßen. Und zuerst dachten sie, dass diese Gestalt einen dunklen Mantel tragen würde, doch als sie dann vorsichtig näher herantraten, erkannten sie, dass es sich um große Flügel handelte. Und die Kreatur stellte diese Flügel dann auch auf und stieß wohl einen sehr, sehr lauten Schrei aus, den diese Angestellten der Mine später als ein Geräusch wie 50 Menschen, die schreien, darstellten oder auch ein Zug in Not, der beim Anblick einer verzogenen Schiene in die Eisen geht. Also ein Zug, der eine Notbremse macht und dann so bremst.
Ja, das waren quasi die Zitate der
genau.
Arbeiter, so haben sie es wortwörtlich beschrieben. Ja.
Und die Arbeiter wichen sofort zurück und die Kreatur zog dann auch ihre Flügel wieder ein, sodass sie halt wieder wie ein Mantel wirkten. Und die Männer haben sich nicht getraut, an dieser Kreatur vorbeizugehen und sind halt nicht in die Mine gegangen. Und etwa eine Stunde später spürten diese Männer dann ein seismisches Donnern und wurden Zeuge, wie eine Staubwolke aus dieser Mine herauspuffte, denn die Mine war kurz darauf eingestürzt. Und wären die Männer wie üblich ihrer Arbeit nachgegangen und hätten die Mine betreten, wären die meisten von ihnen vermutlich bei diesem Unglück ums Leben gekommen. Und hier hat man wieder der Mothman war dann der Vorbote, hat sie in diesem Fall sogar gewarnt vor diesem Unglück und so haben sie es überlebt. Was also, ja in dem Fall eine sehr gute Sache war.
Also generell auch das nochmal vielleicht zu verdeutlichen, generell ist es ja so, dass der Mothman an sich nicht der Böse ist. Also man sagt ja nicht, dass er das verursacht, er sagt nur, er kündigt es an.
Genau.
Und das ist wichtig, also der Mothman an sich tut an sich gar nichts, er taucht eben nur auf Und man sagt eben, wenn man ihn sieht, dann passiert irgendwas Schlimmes. Aber es ist nicht so, dass der Mothman das auslöst. Also er hat nicht die Brücke eingestürzt und er hat auch nicht die Mine zum Einsturz gebracht, sondern er ist da als Ankündigung einer schlimmen Sache, die eh passieren würde. Ne? Nur nochmal klar, dass das, also er macht eigentlich gar nichts.
Genau, und in dem Fall hat er dann auch sehr, sehr vielen Menschen das Leben gerettet.
Genau. Ein weiterer Fall ist ein, ja, sehr bekannter und auch ein sehr tragischer. Und zwar geht es um das Fukushima-Unglück, das in Japan passiert ist vor einigen Jahren, wir erinnern uns. Und zwar ist dort ja ein Kernreaktorunglück passiert. Und auch da soll der Mothman involviert gewesen sein. Und zwar der Amerikaner Marcus Pules, besuchte in Japan einen Freund. Und sie waren in der Nähe des Werks in Fukushima, als sie plötzlich ein lautes Zischen und ein schreckliches Kreischen vernahmen. Und als sie dann zu dem Werk, also dem Fukushima-Werk, dem besagten, hinblickten, sahen sie eine Gestalt, die der Pules wie folgt beschreibt. Sie war wohl groß und schwarz und aus der Entfernung, in der er sich befand, sah es so aus, als säße sie auf einem der quadratischen Gebäude des Werks. Und es saß dort wohl etwa 5 Sekunden lang, dann breitete es seine großen Flügel aus. Die Kreatur begann dann zu fliegen und umkreiste das Werk einige Male, bevor es dann auch auf die Männer zusteuerte. Da fielen ihm dann die beiden großen roten Augen auf und sie schienen irgendwie von innen heraus blutrot zu leuchten. Also auch wieder hier, wahrscheinlich auch eher so auf Brusthöhe klingt das so, ne? Sie sind innen, die Augen sitzen nicht außen, sie sollen so wie von innen heraus aus dem Körper leuchten, so wird es immer beschrieben, auch eben hier. Und in den 3-4 Sekunden, die sie ihn dann sahen, blinzelten diese Augen auch nicht. Also sie waren immer offen und rot und starrten sie quasi an. Quasi er sagt dann, dass sie waren sich bewusst, dass die Kreatur auch wusste, dass sie sehen konnten. Also sie waren quasi in Augenkontakt. So beide Seiten waren sich gerade bewusst, dass man sich gegenseitig sieht.
Notice me, Senpai.
Genau. Also sie waren sich sehr bewusst, dass die Kreatur sie auch wahrgenommen hat. So beschreibt er das. Und Pules sagt dann auch, er hat wirklich ein immenses Gefühl der Angst im Moment verspürt. Und dann verschwand die Kreatur, so schnell sie erschienen war. Wie genau, beschreibt er hier nicht. Vielleicht war es ja die Materialisierung, über die wir eben gesprochen haben. Auf jeden Fall war sie dann wirklich blitzartig auch wieder weg. Als Pules dann eben wieder zu Hause in den USA war, sah er beim Nachrichtensender CNN das Erdbeben in Japan, was damals zur Explosion des Kraftwerks führte. Und ja, ihm war irgendwie klar, dass er eben vielleicht in dem Moment den Mothman gesehen hat, der ein Vorbote war für das Fukushima-Kernkraftunglück. Das sagt halt zumindest der Herr Pules aus.
Ein weiteres Unglück, bei dem der Mothman als Unglücksbote gelten soll, ist ein ähnlich tragisches Unglück aus dem Jahre 1986.
Und ein ähnlich bekanntes.
Und zwar geht es um das Tschernobyl-Unglück, das vermutlich jedem bekannt sein soll. Und ja, über das Jahr 1985 hinweg, also ein Jahr bevor das Unglück überhaupt passiert ist, behaupten sehr viele Wissenschaftler und Arbeiter aus dem Kernkraftwerk, oder behaupteten sie, dass sie eine riesige schwarze, vogelähnliche Kreatur mit dem Körper eines Menschen um das Kraftwerk haben fliegen sehen, immer wieder. Diejenigen, die diese Gestalt sahen, die auch wieder als sehr markant rotäugig beschrieben wurde, berichteten auch, dass sie in der darauffolgenden Zeit eine Reihe von seltsam bedrängten Anrufen bekommen haben und unter anderem auch von sehr schlimmen Albträumen geplagt sein sollen. Und am 26. April 1986, am Tag des Unfalls, sahen auch mehrere Personen angeblich diesen Vogel nach der Explosion durch den Rauch fliegen, von dieser Explosion, die es da gab. Und auch Bewohner der nahegelegenen Stadt Pripyat behaupten, dass sie dieses Wesen gesehen haben. Und an dem Tag oder auch in den Tagen vor der Katastrophe hat man diese Kreatur als Amsel von Tschernobyl bezeichnet. Und Pripyat wurde später, und das ist euch vermutlich allen bekannt, dann wegen der schädlichen Strahlung evakuiert.
Spannend fand ich hier vor allem, dass eben auch die Stadtanwohner nebenan, also nicht nur die Leute im Kraftwerk, sondern auch sogar die Anwohner meinten, sie hätten da was gesehen. Mhm. Also Mothman soll auch hier involviert gewesen sein, angeblich. Und ein letztes Beispiel ist wohl das dann doch nochmal das bekanntere von allen, die wir jetzt hier haben. Das sind natürlich alles nicht nur furchtbare Unglücke, wie gesagt, auch sehr, sehr bekannt und auch damals sehr medienpräsent. Und ein weiteres davon ist der 11. September, der Terroranschlag damals 2001 auf die Twin Towers, auf das World Trade Center in den Staaten. Denn auch hier behaupten, ich meine, um diesen Anschlag schüren sich ja unendlich viele Verschwörungstheorien. Das wissen wir, denke ich, alle sowieso. Aber eben auch hier soll der Mothman laut einigen Zeugenaussagen involviert gewesen sein, denn man behauptet, oder es gibt Menschen, die behaupten, dass der, ja, dass Menschen eine schwarze, geflügelte Kreatur in der Nähe der Zwillingstürme gesehen haben sollen in den Tagen vor dem Terroranschlag. Und auch während des Anschlags selbst, und zwar kurz bevor das zweite Flugzeug in die Türme damals flog, berichteten Augenzeugen von einer Kreatur, die parallel zu dem Flugzeug flog und das Ganze begleitet, nachdem mehr oder weniger begleitet haben soll. Und es gibt davon auch, es gibt Fotos davon, die, so, wir spekulieren natürlich auch hier nur, fake sein sollen werden, vermutlich. Weiß man natürlich alles, wie gesagt, nicht natürlich, aber es gibt auf jeden Fall Fotos von und es gibt eben Menschen, die das felsenfest behaupten, sie hätten da etwas gesehen damals an diesem Tag, wie gesagt.
Genau.
Natürlich diese ganzen Vorfälle, wie gesagt, so bekannt sie sind, wir urteilen natürlich nicht, wir können es nicht belegen, wir können es auch nicht verneinen. Das sind das, was Leute behaupten und gesehen haben wollen.
Genau, und das waren jetzt nur Beispiele von halt sehr, sehr großen und bekannten Unglücken, aber es gibt halt auch unendlich viele Augenzeugenberichten, auch aus allen Teilen der Welt, kann man sagen, weil es ja doch eine sehr bekannte Kreatur geworden ist. Also wir verlinken euch auch noch mal ein, zwei Seiten, wo man halt auch so Berichte nachlesen kann, weil es ist auch sehr interessant, muss man sagen, so diese Augenzeugenberichten.
Absolut, ich finde überhaupt diese ganze Mythik um den Mothman eben als dieser Vorbote und gleichzeitig aber auch eben als dieses seltsame kryptozoologische Wesen aus Mensch und Tier, also generell die ganze Mystik um ihn finde ich total spannend. Und ja, wie du sagst, es gibt natürlich unzählige weitere Berichte auch von unbekannteren Vorfällen, wo Leute eben ihn in Verbindung mit Unglücken gesehen haben wollen. Aber hier haben wir uns jetzt für diese Bekannten entschieden, um zu zeigen, auch dass auch er angeblich eben in diese weltbekannten Unglücke verwickelt sein, nicht verwickelt, aber er soll sie angekündigt haben in irgendeiner Form.
Genau.
Und vor allem sieht man hier auch nochmal, dass es sich eben, nachdem wir gesagt haben, der Ursprung war eben sehr lokal, hat es sich eben dadurch den Medienhype und auch später durchs Internet, dass es mittlerweile eben ein weltweites Phänomen ist, das überall auf der Welt stattfindet.
Und da kommen wir auch, wo wir gerade von Medienhype sprechen, machen wir direkt den Bogen zu den Mothmen in den Medien.
Sehr gute Überleitung, Franzi.
Danke, danke. Und zwar gibt es ein sehr, sehr, sehr bekanntes Buch namens Die Mothman Prophecies, geschrieben vom Autor John A. Neal. Das ist ein US-Autor und Journalist, der sich am allermeisten mit paranormalen Phänomenen beschäftigt hat. Und 1975 beschrieb er ein Buch über seine Erlebnisse, welche ihm wohl angeblich zugestoßen sein sollen, als er sich näher mit den Mothmen beschäftigt hat. Und dieses Buch war dann auch die Vorlage für einen sehr, sehr bekannten Film, der sich die Mothman-Prophezeiungen tödliche Visionen nennt oder im Englischen einfach Mothman-Prophecies. Man kennt ja in Deutschland, müssen die ja immer irgendwelche lustigen Untertitel noch dazu packen. das ist ein Mystery-Thriller aus dem Jahr 2002. Die Regie führte damals Mark Pellington und er ist auch ganz gut besetzt, nämlich unter anderem mit Richard Gere. Und es gab witzigerweise auch 2010 eine Fortsetzung von diesem Film auf den Sci-Fi-Channel. Und dieser Film sorgte dann auch nochmal dafür, dass es besonders in den USA eine unfassbare Welle von neuen Sichtungen gab. Hast du den Film schon mal gesehen, André?
Ja, ich kenne den. Hab den, glaube ich, schon ein, zwei Mal gesehen.
Ich kenne ihn nämlich leider gar nicht.
Du kennst doch gar nicht, ne? Nee. Ja, müssen wir mal gucken. Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Ich fand den wirklich echt gut gemacht. Wie du schon sagst, gut besetzt. Richard Gere in der Hauptrolle eben hier, der als hier als Nachforschender mit dem Mothman quasi. Also der spielt im Grunde vor dem Brückenzusammensturz. Und Richard Gere erfährt halt von diesem Mothman oder diesem Mythos und forscht halt quasi nach. Und so tiefer er da reingeht in das Thema, haben wir auch jetzt während der Folge ja schon gehört, so ein paar Sachen sind dann Parallelen. Er bekommt Telefonanrufe mit dunklen Stimmen und Gekraxe am Telefon immer wieder jeden Tag und legt auf und er kriegt dann wie so Visionen eben, er schläft, er kriegt Albträume, das haben wir alles ja auch schon in der Folge jetzt hier gehört, dass das Dinge sind, die man ihm attestiert, dem Mothman. Und ja, bis es eben am Ende des Films, jetzt Spoiler, aber ist in dem Sinne, darauf läuft es eh hinaus, haben wir jetzt ja auch hier gehört, läuft es eben raus auf diesen Brückenzusammensturz, wo und er und Richard Gere merkt dann quasi, dass da was passiert, dass da was am Brodeln ist. Und durch diese Forschungen und durch die Prophezeiung, durch die Vorbote des Mothman, schafft er es dann noch irgendwie, ich weiß gar nicht mal ganz genau, wie es war, ich glaube, er schafft es dann noch, jemanden zu retten, den er kennt, oder schafft es auf jeden Fall das Schlimmste zu verhindern in dem Film hier noch. Also er kann die Leute noch quasi vorwarnen, bevor es dann wirklich ein. Also stürzt trotzdem ein, aber er schafft es dann noch irgendwie das Schlimmste noch zu verhindern, so quasi dadurch. Ja. Ich fand ihn wirklich gut, ja.
Kann ich mir auch mal angucken. Wenn ihr den kennt, schreibt uns gerne mal, wie ihr den fandet. Ja.
Gibt's auf jeden Fall bei, also nicht kostenlos, aber gibt's, also bei Netflix glaube ich und so ist er nicht, aber ich glaube bei Prime, Amazon zum Beispiel kann man den leihen für 3 Euro oder so. wer sich den mal angucken will, lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Und dann kommen wir noch zu einer, ja, Attraktion, die in Point Pleasant abgehalten wird. Und zwar seit 2002 regelmäßig jedes Jahr das Mothman Festival. Ja, also Rock am Ring der Mothman-Freunde. findet jährlich, wie gesagt, am 3. September-Wochenende statt. Und der Organisator des Festivals ist ein Mann namens Jeff Wemsley. Über den hören wir gleich noch ein bisschen mehr. Und es kommen jedes Jahr etwa 10.000 bis 12.000 Besucher zu dem Festival. Also es ist ziemlich populär. Und es gibt halt verschiedene Attraktionen. Es gibt Panels mit Gastrednern, die ja aus dem Bereich des Paranormalen kommen. Das sind dann so UFO-Forscher, natürlich auch Mothman-Forscher, Bigfoot-Sichter und so weiter und so fort. Also alle, die sich so mit Mythen und Legenden und Kryptozoologie und solchen Sagen auseinandersetzen. Die dürfen dann da ihre Vorträge halten. Es spielen Bands auf, es gibt Schausteller, es laufen Filme. So, also es gibt rund um Programm um dieses Festival und es gibt auch dann Bustouren, die Interessierte zu dieser TNT-Area fahren, die Franzi vorhin schon benannt hat in dem Ursprung, damit man sich jetzt mal selber angucken kann, wo das Ganze angeblich entstanden sein soll. Es gibt dann ein Mothman-Museum, in dem diverse Dinge ausgestellt werden. Es gibt eine Mothman-Statue und man kann seine Kinder schminken lassen, wahrscheinlich mit dem Gesicht von Mothman.
Einfach zwei rote Augen.
Fertig. Und mittlerweile ist das Ganze auch erweitert worden, da merkt man so ein bisschen, wo dann die Parallelen sind. Mittlerweile hat man da auch so ein bisschen so das den Nerd-Kosmos angesprochen und macht unter anderem auch noch Star Wars und Ghostbusters-Attraktionen, um das Ganze noch ein bisschen wahrscheinlich zu erweitern und ein bisschen interessanter auch für andere zu machen. Und dieses Jahr soll das Festival am 19. und 20. September 2020 jetzt stattfinden. Das ist natürlich aktuell noch Schwebe, noch wegen Corona, aber aktuell ist es noch geplant. Und 2003 wurde die gerade eben erwähnte Mothman-Statue enthüllt vom lokalen, dort ansässig lokalen Künstler Bob Roach. Und er schaffte diese Statue nach den Augenzeugenberichten vieler interviewter Menschen, die den Mothman gesehen haben wollen. Also er hörte sich an, wie sie ihn beschreiben, und aus dem Kollektiv dieser Sichtungen fertigte er dann diese aus dem Konsens davon fertigte er die Figur so am besten wie er sie sich vorstellte anhand dieser Beschreibungen. Und an der Stufe der Figur befindet sich eine Tafel, auf der die erste Sichtung, die wir eben auch eben euch erzählt haben, nochmal niedergeschrieben steht, wie sie passiert ist. 2005 wurde dann das besagte Mothman-Museum von Jeff Wemsley selbst eröffnet und er leitet es halt, wie gesagt, auch. Und der Eintritt kostet $4.50 für Erwachsene und $1.50 für Kinder. US-Preise, also knapp irgendwas über 5, 6 Euro für Erwachsene und 2, 3 für Kinder. Und es befindet sich direkt neben der Mothman-Statue, also alles zusammen. Und auf der Website des Museums gibt es zum Beispiel einen Mothman-Online-Shop. Da kann man sich noch mit Mothman-Merchandise eindecken.
Da gibt's echt coole Hoodies. Wirklich. Ich habe gedacht, also so einen würde ich mir auch kaufen. Ganzes Fun-Fact am Rande. Ich hab da mal ein bisschen gestöbert.
Also wenn ihr coole Mothman-Klamotten haben wollt, dann schaut da mal rein. Und es gibt sogar eine Mothman-Statue-Live-Kamera. Also man kann sich live, ist die auf YouTube, glaube ich?
Ja.
Ja. Auf YouTube dann eine Live-Schalte machen und gucken, wer da so bei der Statue abhängt, wer sich die anguckt und so weiter. Da gibt es dann direkt ein Live-Bild. Vielleicht fliegt hier mal der Mothman selbst da vorbei und guckt sich sein Ebenbild an.
Ich sollte mal Blitze aufstellen.
Ja, genau. Und in dem Museum findet man zudem unter anderem handgeschriebene Polizeiberichte der ersten Mothman-Augenzeugen damals, die da archiviert wurden. Und es gibt auch Original-Presseausschnitte, so damals der ersten Berichte. Zudem gibt es dort Exponate über John Keel, den besagten Buchautor, den Franzi eben schon vorgestellt hat. Zudem über Mary Heyer, die eine sehr bekannte Augenzeugin ist, eines Mothman-Vorfalls, der ihre Berichte liegen dort, und auch über die Silver Bridge selbst, beziehungsweise Exponate der Silver Bridge. Was genau das ist, haben wir, glaube ich, nicht rausgefunden. Ob das jetzt Steinstücke der Brücke sind, ich weiß es nicht, aber da liegt halt auf jeden Fall, sind dort Gegenstände noch der Silver Bridge vorhanden auch. Zudem auch noch ein lebensechtes Kostüm des Mothman. Ob man es anziehen kann, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht. Ich will vermutlich nur ausgestellt sein. Und zudem gibt es dort auch die Mothman Prophecies Filmrequisiten. Also aus dem Richard Gere-Film gibt es Original-Set-Requisiten, die dort festgehalten wurden oder eingelagert wurden.
Wobei man sagen musste, das habe ich gelesen, dass der Film zwar ab und zu da mal gedreht wurde, aber zum Großteil nicht in dieser Stadt hauptsächlich sozusagen gedreht wurde. Ich glaube, da haben sie eine andere Stadt benutzt. Aber sie haben wohl dann die Requisiten gestellt bekommen.
Ja, okay.
Genau.
Ja, ist ja meistens so. Also die wenigsten Filme, die behaupten, irgendwo zu spielen, wurden wirklich da gedreht. Also es ist wirklich in seltenen Fällen. Meistens baut man es irgendwie nach oder empfindet es nach.
Ja, genau. Und dann wollen wir zum Schluss noch mal ganz, ganz kurz auf Jeff Ramsley eingehen. Das ist ein Mann, der 1961 in Point Pleasant geboren und auch dort aufgewachsen ist. Und er ist der Besitzer, was wir gerade auch schon meinten, des Mothman-Museum und der Veranstalter des Mothman-Festivals. Denn ihm ist sehr, sehr daran gelegen, dass einfach er empfindet, dass den Mothman so als, ich sag mal, Kulturgut für diese Stadt und möchte, dass das erhalten wird und dass das halt nicht in Vergessenheit gerät. Und deswegen hat er unter anderem halt dieses Festival abgehalten. Mhm. Und natürlich, um halt Besucher in die Stadt zu locken, klar. Der Gute hat unter anderem auch zwei Bücher über den Mothman geschrieben. Zum einen Mothman, The Fact Behind the Legend und Mothman Behind the Red Eyes. Ihm gehört unter anderem auch die Seite mothmanlives.com, die wir euch auch nochmal verlinken. Und da findet man halt alle möglichen Infos über die Mothman-Legende. Und es gibt da zum Beispiel, was wir vorhin auch angeteasert haben, eine Rubrik mit Mothman-Sichtungen. Die verlinken wir euch mal. Da kann man halt auch selbst, wenn man ihn mal sieht, also falls einer von euch ihn mal gesehen hat, könnt ihr das da einreichen. Und aktuell gibt es dort nur 27 Einträge, aber es steht immer da, dass es auf jeden Fall mehrere geben wird. Aber er ist auf jeden Fall so, ich sag mal, der Point Pleasant-Bewahrer dieser urbanen Legende und ist halt sehr daran gehalten, dass das alles immer aktuell bleibt, sag ich mal.
Ja, sicherlich wird er auch ein bisschen Profit ausschlagen wollen aus der ganzen Nummer. Ist ja wie in unserer Black Eyed Children-Folge der letzten, hier der Dude da aus dem Dörfchen, der behauptet, ja, die Black Eyed Children gesehen zu haben mit seiner Tante und so weiter. Also es sind ja, wenn sowas lokal aufkommt, gibt es natürlich immer Leute, die daraus natürlich ein bisschen auch sich bereichern möchten. Aber natürlich, trotzdem tut er ja auch offensichtlich dann viel dafür, mit diesem Festival und allem drum und dran so. Und insgesamt, ja, also mit den Sichtungen, klar, verlinken wir euch, das ist alles auf Englisch. Es gibt natürlich auch bei Reddit, wie immer, gibt es ja quasi alles. Da gibt es auch Mothman-Reddit, da kann man das auch mal reingucken. Wir schauen aber auch nochmal, ob es auch ein paar deutsche Sichtungen gibt. Natürlich, nicht jeder ist des Englischen so mächtig, wissen wir auch. Wir schauen auch nochmal, ob wir euch auch deutsche Quellen nochmal verlinken, wo ihr ein paar Sichtungen nachlesen könnt, wenn ihr euch da noch interessiert für.
Und ich glaube, André, das war deine Idee mit den Mothman, oder?
Ja.
Genau.
Wir haben auf jeden Fall auch mal eine Anfrage vom Hörer bekommen, ob wir den mal machen können. Das ist schon ein bisschen her tatsächlich. Aber ja, primär war es auch mein Vorschlag in unserem Redaktionsplan. Ja.
Yes. Weißt du denn noch, wie du vom Mothman Wind bekommen hast? Also wie du das.
Hauptsächlich mit dem Film damals.
Ah, okay.
Ja, also der ist ja auch schon jetzt ein bisschen älter ja auch. Was hatten wir gesagt? Der ist von 2002, genau. Und genau, jetzt müsste hinkommen, ja. Ich habe damals, um den Dreh habe ich damals angefangen, auch DVDs zu sammeln damals, war so meine Zeit, so 2001 ungefähr habe ich angefangen. Und ich weiß halt, dass ich mir den damals gekauft habe, blind im Laden, weil das Cover irgendwie spannend aussah und ich irgendwie die Beschreibung cool fand. Und da, mir ist dann nach dem Film aufgefallen, dass ich das schon mal drüber im Internet gelesen hatte auf jeden Fall. Aber da war ich noch nicht so drin in dieser ganzen. Also es gab ja zu der Zeit natürlich auch schon Kryptozoologie, haben wir auch schon gelernt hier in diversen Podcast-Folgen, dass sobald das Internet da war, solche Gruselgeschichten und Co. ja auch schon präsent waren. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass ich schon mal drüber gelesen hatte, aber so richtig bewusst, was er ist oder was er sein soll und überhaupt und was man damit verbindet, wusste ich nicht. Das hat der Film mir dann wirklich quasi in dem Sinne erklärt. Und danach habe ich dann auch angefangen, mal mich über den ein bisschen zu belesen im Netz und so, genau. Aber es war auf jeden Fall mit dem Film, der hat mir damals zumindest hauptsächlich dann erstmal erklärt, was überhaupt geht bei dieser Mothman-Geschichte.
Ich glaube, ich habe damals, also ich weiß, ich habe mich ja schon früh so mit Creepypasta und solchen Gedönsi beschäftigt.
Ja.
Und ich glaube, ich habe mal auf einer Creepypasta oder so einem Mystery-Forum was gelesen. Und ich glaube, mein erstes, was ich da rausgefunden habe, war Tatsache der Zusammenhang mit 9/11.
Ah, okay.
Dass da halt was gesichtet wurde. Und ich glaube, dann habe ich mich damit mal ein bisschen näher befasst und habe dann halt mitbekommen, oh, das ist so ein Unglücksbringer. Und dann habe ich auch von dem Film mitbekommen, aber ich habe ihn halt nie gesehen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, ja, hat sich das nicht so ergeben. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Legende.
Finde ich auch. Ich finde die super spannend. Also wie gesagt, auch immer, ist ja wie bei allen eigentlich, die wir haben hier. Es zieht sich auch fort, ne? Also es hört auch nicht auf. Ist klar, es gibt mal Spikes, es gibt mal weniger, mal mehr Sichtungen und so. Aber es zieht sich ja echt immer weiter durch. Und wie gesagt, ich finde, warum mich immer solche Sachen immer so faszinieren, ist einfach, weil es einfach, natürlich klar, das ist ja dieses Kollektivdenken, einer fängt an, andere machen es dann quasi nach in dem Sinne, aber trotzdem, wenn du halt immer unabhängig Leute voneinander befragst und die beschreiben wirklich alle, teilweise bis ins kleinste Detail, das Gleiche Und dann eben, wenn es dann nur lokal ist, dann kann man sagen, okay, vielleicht war es der Riesen-Uhu, den sie dann abgeknallt haben. Aber wenn es dann anfängt, sich über die Landesgrenzen wegzubewegen und so weiter. Und ich finde das einfach spannend, so. Ob das dann wirklich immer dieses Kollektivding ist und sagt, okay, das trägt sich dann einfach nur weiter. Und Leute beschreiben einfach das, was sie halt vom Hörensagen kennen. Oder ist halt mehr dahinter und wirklich Leute haben irgendwas gesehen. Also ich finde es einfach spannend, dieser Gedanke, so ganz viele Menschen auf der Welt sehen das Gleiche und beschreiben das auch so.
Ja, weil besonders, das habe ich gerade so nachgedacht, in Deutschland, das Unglück in Freiburg, das war ja in den 1970ern, ja, ich glaube 1977, da war ja auch jetzt noch nicht so, dass man, glaube ich, so viel Nachrichten von, also ich glaube, so eine kleine urbane Legende aus Point Pleasant würde jetzt wahrscheinlich keine deutsche Zeitung berichtet haben, die werden ja nicht sagen, oh ja, in dieser kleinen Stadt ist mal eine Brücke eingestürzt vor 11 Jahren oder so, da bricht mir mal drüber, dass sie da ein Monster gesehen haben, also ich glaube nicht, dass das so bekannt war und dann trotzdem gibt, genau, es gab noch, das Internet war, gab es noch nicht.
Nein.
Und dann gibt's trotzdem so eine Sichtung, wo Leute halt was Ähnliches beschreiben. Das ist halt so super, super interessant. Und dann halt trotzdem, das müssen ja, ich meine, Bergarbeiter sind ja jetzt nicht nur 3 Stück, die sagen, ey Leute, wollen wir uns mal was ausdenken?
Genau, das werden ja mehr gewesen sein.
Genau,
ja.
Das sind ja richtig, richtig viele. Und da denke ich mir immer, ob da, also ich bin ja sowieso sehr offen für so Dinge und ich denke mir, ob da nicht vielleicht doch irgendwas dran ist? Man weiß es nicht. Also ich bin da ja immer sehr, klar, natürlich so diese Bilder, die man sieht, da sieht man schon bei einigen so, ja, das ist halt Ultra Photoshop. Also da war Photoshop Philipp richtig am Basteln, aber
aber auch bei diesem berühmtesten auf der Point Pleasant Brücke, so, klar, ich meine, klar, das Foto ist halt sehr im damaligen Verhältnis relativ halt verrauscht und ist nicht scharf und so, aber du kannst es halt nicht genau erkennen. Bis heute ist es ja auch nicht richtig geprüft, ob es ein Fake ist oder nicht. Also es ist ja bis heute nicht belegt, sag ich mal. Und ja, aber wisst, was du sagst eben, genau. So wie ich das dann, dass viele verschiedene Menschen das Gleiche sehen, auch in einem, gerade, wie du richtig, genau richtig sagst, in einem Zeitalter, in dem es noch keine Massenmedien gab, wo man einmal das Internet aufmacht und kann sich sofort alles rausziehen, sondern ja, in einem Zeitalter, wo diese Minenarbeiter vermutlich davon noch nichts gehört haben, was in den USA in einem Städtchen passiert ist, ja.
Ja, das finde ich halt so spannend, aber es gibt ja viele so Sachen, also es gibt ja auch viele, wenn man mal so, ja, Mystery-Foto über Alice, gibt es ja immer mal so Berichte über so Unglücksbringer. Muss jetzt nicht über der Mothman sein, aber das ist ja auch ein sehr beliebtes Thema, dass auch manche sagen, ja, ich bin da und da hingegangen, aber plötzlich habe ich da eine Gestalt gesehen und dann war sie weg und dann bin ich in die Bahn gestiegen, aber hätte ich eine früher genommen,
dann
hätte die einen
passiert.
Unfall, genau, ja, hätte die einen, also so Sachen liest man ja nicht unbedingt selten, besonders halt nicht, wenn man viel in Mystery-Foren und sowas unterwegs ist und deswegen finde ich sowas halt interessant.
Ja.
Aber ich fand es halt auch cool, weil ich kannte den Mothman auch nur rein als Unglücksbringer vorher. Also ich wusste gar nicht, ich habe gedacht, ja, der war dann irgendwann da. Man hat gesagt, du bist der Unglücksbringer. Ja, und es ist dann interessant, einfach zu sehen, wie solche Geschichten überhaupt entstehen. Weil ich finde besonders diesen ersten Augenzeugenbericht halt auch so spannend. Weil ich glaube auch nicht, dass halt man mit 2 Ehepaaren, dass die rumfahren und sagen, hey, wollen wir uns mal eine dumme Geschichte ausdenken?
Ja, klar.
So. Also ich kann mir schon, also das mit dem Uhu finde ich für viele Sichtungen schon sehr plausibel, muss ich sagen. Also besonders, wenn man halt liest, ist das halt, das muss wirklich ein riesen Trümmer sein, der Virginia Uhu. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele das gesehen haben, besonders wenn die, weil Uhus, die sitzen ja auch nicht bei Tag draußen.
Meistens nachts, ja.
Genau, oder halt in der Dämmerung. Und klar denkt man, besonders wenn man dann halt, ich glaube, man ist auch empfindlicher, wenn man halt sowas liest, dann achtet man wahrscheinlich auch viel mehr auf die Umgebung. Dann sieht man halt wahrscheinlich einen Uhu im Baum und denkt sich so,
der Mothman.
Der Mothman, genau. Das ist ja, glaube ich, einfach so eine psychologische Geschichte, die da auch mitspielt. Aber ja, besonders was die ersten gesehen haben, das finde ich schon ziemlich, ziemlich krass. So, oder halt auch bei Tschernobyl, dass dann viele gesagt haben, ey, da haben wir alle so ein großes Tier oder so einen Vogelmenschen gesehen. Das ist halt schon
ein Tage
bisschen,
vorher, ja.
Genau, das ist halt schon ein bisschen spooky, muss ich auch sagen. Aber ja, wie gesagt, es gibt aber auch super viel Quatschgeschichten darüber, natürlich, wie es halt immer so ist. Aber ja, ansonsten eine sehr, sehr schöne urbane Legende.
Ja, wie gesagt, diesmal mit Hang so ein bisschen zur Kryptozoologie halt hier, ne? Also wenn der Begriff jetzt gar nichts sagt, ist jetzt nicht, das haben wir ja nicht so alltäglich. Kryptozoologie ist quasi die Wissenschaft so von tierähnlichen Monstern. Also da gibt's ganz viel. Da gibt's zum Beispiel
Bigfoot
ist zum Beispiel, genau, Bigfoot, der bekannteste, denke ich. Jersey Devil, angeblich so eine Art, so eine Teufelshund irgendwo aus den USA. Es gibt Dutzende von solchen angeblichen Tieren. Chupacabra, genau, der Ziegensauger. Also es sind quasi, da geht's so um die quasi die mythische Zoologie, also Tiere, die es eigentlich nicht geben sollte, aber angeblich gibt es sie doch und so weiter. Und darunter fallen dann auch Seeschlangen oder sowas.
Loch Ness.
Also zum Beispiel Loch Ness, solche Geschichten. Also, ne, wenn man es gar nicht sagt, so in die Richtung geht das eben. Und das ist ja ein Teil hiervon eben, ne, weil es ja eine Tier-Mensch-Mischung sein soll angeblich. Deswegen fällt das schon mit diesem Motten-Uhu-Art Mischart schon hier in Teilen der Kryptozoologie auch. Aber das Ganze an sich, wie es erzählt wird und was es was es darstellen soll, das Motiv dieses Unglücksbringens, ist hat dann schwer natürlich der hat natürlich den Kern von einer urbanen Legende, deswegen passt es ja trotzdem auch hier rein.
Genau, weil ich glaube, ich kenne mich mit Kryptozoologie überhaupt nicht aus, muss man dazu sagen. Ich kenne natürlich Bigfoot, Nessie, Blibablub, wie sie alle heißen, vom Hören sagen. Aber ich glaube, also der Mothman ist so mit einer der einzigen, der halt auch wirklich so eine, dass man halt sagt, oh, den verbindet man halt, wie in dem Fall halt mit Unglück. Springer, aber ich glaube, Bigfoot, der streift halt durch die Wälder.
Genau, Mothman ist der Einzige, der noch unterfüttert ist mit überhaupt einer Geschichte.
Also zumindest von denen, die wir kennen, wenn jetzt hier ein Kryptozoologie-Experte ist, Entschuldigung, wenn wir da jetzt Quatsch erzählen.
Also ich bin jetzt kein Experte, aber ich kenne mich da relativ gut aus. Ich habe da wirklich früher richtig, also ich finde Kryptozoologie super spannend und ich habe da auch echt viele Dokus zugeguckt und mir ist kein anderer bekannt, der da so eine Geschichte hinter hat eine Eigendynamik entwickelt hat. Alle anderen sind einfach Tiere. Die wurden gesichtet. Die haben, klar, die machen halt irgendwas. Der Ziegensauger, deswegen heißt er ja so, der Chupacabra, soll halt in den USA und so unterwegs sein und irgendwelche von Bauern die Ziegen töten. Und die haben immer zwei kleine Punkte im Nacken, wie so ein Vampir quasi. Und deswegen saugt er dem wohl das Blut aus angeblich. Und so, also die haben alle irgendwelche Eigenschaften, klar, die sie tun. Aber sonst haben die keine, die stehen für nichts, sag ich mal. Und der Mothman ist, soweit mir bekannt, der Einzige, der so eine wirkliche Geschichte darum hat. Ja.
Ein cooles Thema, finde ich, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, darüber zu recherchieren und sich da mal reinzulesen.
Ja.
Weil für uns ist das auch ganz oft bei Themen, man hört sie, man kennt sie, aber so richtig eingetaucht ist man da auch nicht. Deswegen ist das für uns auch mal sehr, sehr, sehr schön.
Und damit wären wir heute auch schon am Ende.
Genau.
Ihr seid jetzt klüger, ihr wisst, was der Mothman ist. Und ja, wenn ihr die nächste Rieseneule seht, nicht gleich erschrecken. Vielleicht ist es ein Tier, vielleicht ist es ein Unglücksbringer, aber wir wünschen euch natürlich kein Unglück, von daher hoffen wir eher, dass ihr ihn nicht sehen werdet. Kurz noch in eigener Sache, ich habe es auch schon in unserer Facebook-Gruppe gepostet, in der ihr hoffentlich alle jetzt langsam mal seid. Nein, also wer noch nicht drin ist, gerne unsere Facebook-Gruppe joinen, unsere Community-Gruppe.
Bitte die Fragen beantworten.
Die wächst und gedeiht. Facebook einfach nach Ende mit Schrecken Community suchen und joinen. Genau, da kommen zwei Fragen. Einmal, wo hört ihr uns? Also quasi bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Und wie ist unsere erste Folge? Und das ist einfach nur eine Abfrage als Test, damit wir wissen, dass ihr nicht irgendwie ein Bot seid, sondern dass ihr echte Menschen, echte Hörer seid. Und dann kommt ihr da rein und dann könnt ihr mit uns und unseren anderen Hörern, die da drin sind, Grüße an euch alle. Ihr seid schon knapp bei 200 bald. Freut uns sehr. Macht sehr viel Spaß, mit euch da zu schnacken. Könnt ihr gerne reinkommen und dann können wir da uns austauschen. Und da haben wir es auch schon angekündigt. Wir werden jetzt relativ spontan umziehen. Das hat sich gerade aus heiterem Himmel ergeben, mehr oder weniger. Und zwar schon im Juli. Und nur schon mal vorab, wir werden dann vielleicht eventuell so ein, zwei Wochen wahrscheinlich nicht aufnehmen können. Also wir werden dann viel im Umzugstrubel sein.
Und alle so, ja, macht ihr doch sonst auch nicht.
Hey,
wait a minute.
Nein, wir haben es doch gebessert dieses Jahr. Wir haben ja wieder neues Elan gefasst. Und nein, nur schon mal zur Info, wir produzieren gerade auch schon ein bisschen was vor, damit wir euch die quasi Lücken füllen. Wir haben sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Material wieder für unheimlich persönlich von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Das füllt allein schon wieder, glaube ich, zwei Folgen locker. Wir haben über 20 Geschichten von euch bekommen.
Und auch ganz viele Traumgeschichten haben wir bekommen.
Ganz viel creepy Stuff dabei. Das ist wirklich super. Also da kommt auf jeden Fall was. Genau, Traumgeschichten habt ihr uns auch geschickt für unser Hallo Katze.
Mittner sagt Hallo.
Mittner sagt euch Hallo. Für unser Traumspezial, das kommende. Und das wird aber, denke ich, erst nach dem Umzug dann kommen. Habt noch ein bisschen Geduld, weil da werden wir auch noch ein bisschen recherchieren, unter anderem auch ein Interview führen, noch mit einem Hörer, der da viel zu erzählen hat. Das wird ganz spannend. Das kommt also auf jeden Fall, Geduld. Aber jedenfalls, Mann, Mittner, du bist aber gesprächig.
Ja, das ist sie.
Und ja, auf jeden
Vielleicht hat sie gerade den Mothman gesehen.
Vielleicht. Nee.
Oh.
Wir wollen ja kein Unglück darauf beschwören.
Nein.
Und ja, jedenfalls werden wir auch schon ein bisschen was vorproduzieren, damit da eben keine Durststrecke entsteht. Aber ja, wenn es dann nochmal dann zu einer Pause kommen sollte, seid uns da bitte nicht böse. Wir versuchen das aber möglichst lückenlos zu schaffen.
Genau.
Und ansonsten bereiten wir auch gerade noch weitere spannende Sachen vor. Wir haben da noch so ein bisschen was im Petto. Dazu aber mehr, wenn es spruchreif ist, in ein paar Wochen. Da haben wir noch eine große Ankündigung zu machen. Das machen wir aber dann, wenn es wirklich auch final da ist. Und damit genug gequatscht für heute. Wir sind durch. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund, immer noch in der seltsamen Zeit. Wir sagen wie immer, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
Möchtest du noch mal mauzen mit, ne? Nein. Okay.
Nee, sie hat sich ausgemauzt.
Okay.
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.